so schön erlebt. Er ist auferstanden und das feiern wir heute. Wir feiern nicht einen toten Jesus, sondern wir feiern den lebendigen Jesus. Wir feiern auch das Leben heute. Und ich lese euch vor aus der Ostergeschichte, aus dem Markus-Evangelium, von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Es war um 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete: König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das war am Karfreitag. Und ich überspringe jetzt Begräbnis von Jesus und den Samstag und lese weiter beim Samstagabend. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Soweit mal die Lesung. Und jetzt möchte ich ein paar Begebenheiten daraus noch hervorheben, weil ich später dann wieder darauf zurückkomme. In dieser Geschichte, in diesem Bericht gibt es verschiedene Menschen, die verschiedene Haltungen gegenüber von Jesus einnehmen. Einige Leute und auch ein paar Pharisäer spotten über Jesus und gönnen ihm seine Niederlage. Sie finden, ja, geschieht er recht. Sie haben sich sowieso geärgert über ihn. Dann der Hauptmann, der römische Hauptmann, der sehr wahrscheinlich verantwortlich war, für die Kreuzigung durchzuführen. wahrscheinlich recht ein abgebrühter Typ, weil es wahrscheinlich auch nicht seine erste Kreuzigung war. Ist wahrscheinlich am Anfang eher gleichgültig gegenüber Jesus gewesen. Es war einer von vielen, die er hinrichten musste. Aber dann, im Moment, wo Jesus gestorben ist, ist etwas passiert bei ihm. Er hat gemerkt, dass Jesus mehr als ein gewöhnlicher Mensch ist. Und er hat bekannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Bei ihm ist so etwas wie ein Glaube entstanden. Er hat plötzlich eine andere Haltung gegenüber Jesus eingenommen. Die Menschen, die verschiedene Haltungen gegenüber Jesus haben. Dann lesen wir etwas darüber, wie es Jesus selber gegangen ist. Natürlich hat er Todesqualen gelitten, als er gestorben ist bei dieser grausamen Hinrichtungsmethode. Aber er hat noch eine andere, für ihn weit schlimmere Qual gelitten, nämlich die Verlassenheit von Gott. Das kommt zum Ausdruck, wo er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Dann ist etwas Eigenartiges passiert, wo Jesus gestorben ist. Es ist nicht am Schauplatz der Kreuzigung passiert, sondern an einem anderen Ort. Nicht dort bei der Kreuzigung außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem, sondern im Tempel, im Zentrum der jüdischen Religion, dem Ort, wo man Gott begegnen konnte. Dort hat es einen innersten, ganz heiligen Raum gegeben. Der Raum war so heilig, weil Gott selber dort gegenwärtig war. Und seine Gegenwart hat den Raum so heilig gemacht, dass niemand außer einer einzigen Person einmal im Jahr hat dort hineingehen durfte. Nämlich der hohe Priester ist einmal dort hineingegangen, um für die Schuld vom Volk Sühne zu erwirken. Alle anderen Menschen, an anderen Menschen ist das vorenthalten gewesen, sie haben nicht dort hineingehen in die Nähe von Gott. Der Vorhang, der verrissen ist, im Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist, der hat den innersten Raum getrennt vom Rest des Tempels. Das war Barriere zu diesem Raum. Der ist verrissen beim Tod von Jesus und so ist die Nähe Gottes oder der heilige Raum für einen weiteren Kreis von Menschen zugänglich geworden. Und dann natürlich die Osterbotschaft, dass Jesus so verstanden ist. Der Engel sagt den Frauen, dass Jesus nicht mehr bei den Toten ist, sondern wieder unter den Lebenden. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Sie sollen den Jüngern sagen, wo sie hingehen sollen, um Jesus zu treffen. Um Jesus zu sehen. Mit diesem Auftrag richtet er den Blick der Frauen wieder nach vorne. Bis jetzt haben sie voller Trauer zurückgeschaut auf all das Gute, was sie mit Jesus erlebt haben. Und auf all ihre Hoffnungen, die mit seinem Tod zerbrochen sind, wie eine Porzellantasse, die auf den Boden geht. Aber der Engel richtet ihren Blick wieder nach vorne. Heute werde ich über die Bedeutung der Osterbotschaft reden, wie sie im Römerbrief vom Apostel Paulus erklärt wird. Wir haben diesen Monat in der Minikirche im Römerbrief gelesen. Und werde dann nächsten Monat noch etwas weiterlesen. Und ich lese neu aus dem Römer 3 ein paar Verse, wo ich wieder darüber rede. Der Paulus schreibt da: Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Der Lehrtext aus dem Römerbrief spricht eine sachlichere Sprache als der Evangeliumbericht, den wir vorher gehört haben. Und der Paulus braucht da gewisse Bilder, wo ich nachher noch darauf eingehe. Aber ein paar Vorbemerkungen zum Römerbrief. Der Römerbrief, wo der Text steht, gilt als eines der wichtigsten Dokumente im Neuen Testament, weil er eine umfassende systematische Erklärung von der Botschaft von Jesus Christus enthält. Das ist auch der Grund, wieso dass er in der Abfolge der neutestamentlichen Schriften die prominente Position bekommen hat, direkt nach der Apostelgeschichte, als erster von allen neutestamentlichen Briefen. Insgesamt 21 Briefe hat es im Neuen Testament. Der Römerbrief steht zuvorderst vorne, weil er offenbar von Anfang an für ein besonders wichtiges Dokument gehalten worden ist. Und wenn wir Christen sind und verstehen wollen, was wir glauben, oder wenn wir keine Christen sind und wissen wollen, was ein christlicher Glauben ist, dann kommen wir um den Römerbrief nicht herum. Dort werden wir fündig. Der Reformator Martin Luther war von der Wichtigkeit des Römerbriefs so überzeugt gewesen, dass er in seinem Kommentar zum Römerbrief oder seiner Vorrede zum Römerbrief geschrieben hat. Dieser Brief ist das rechte Hauptbuch des Neuen Testaments. Das allerlauterste, reinste Evangelium. Es verdient von jedem Christen, jetzt müsst ihr hören, nicht nur Wort für Wort auswendig gelernt zu werden, sondern auch Gegenstand seines täglichen Nachdenkens, das tägliche Brot seiner Seele zu sein. Denn er kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, desto klarer wird er und umso besser schmeckt er. Also ich weiss nicht, wie ihr es habt mit dem Auswendiglernen vom Römerbrief. Ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Wort für Wort auswendig kann und jeden Tag darüber nachdenke. Der Luther war ja auch ein Mönch gewesen. Er hat den ganzen Tag Zeit gehabt, um das zu machen. Aber ich glaube, seine Aussage zeigt etwas von dem Gewicht, das er im Römerbrief zugemessen hat. Da werden wir fündig, wenn wir mehr über die Botschaft von Jesus und über das Christsein erfahren wollen. Und das ist doch eine Motivation, um uns jetzt aufmerksam mit diesen Vers aus dem Römerbrief zu befassen und zu hören, was Gott uns dazu sagen wird. Ich bete. Vater im Himmel, bitte lass uns heute zu dir kommen wie Kind, wo die Nähe von ihrem Vater suchen. Jesus Christus, bitte erlöst du unseren Verstand und unsere Seele, dass wir dich empfangen und willkommen heißen können in unserem Leben. Heiliger Geist, bitte öffne uns die Augen von unserem Herz, damit wir den gekreuzigten und auferstandenen Christus sehen können und den Weg zum Vater finden. Amen. In dem Text, den ich euch vorgelesen habe aus dem Römerbrief, kann man sagen, stehen zwei Sachen, kurz zusammengefasst. Erstens, dass kein Mensch durch eigene Anstrengungen so gut werden kann oder so gut wird, dass Gott ihn gerecht sprechen kann. Und zweitens, dass jeder Mensch von Gott gerecht gesprochen wird, der an Jesus Christus glaubt. Von dem her können wir sagen, dass es zwei Wege gibt. Der eine Weg ist der Weg von der Werk, in der alten Übersetzung ist von der Werk geschrieben, oder der Weg von der eigenen Anstrengung. Man könnte das auch Selbsterlösung nennen. Es ist die Lebenshaltung von einem Menschen, der der Ansicht ist, er könne durch eigene Anstrengungen das Ziel von seinem Leben erreichen. Der andere Weg ist der Weg vom Glauben, der von Jesus Christus Erlösung erwartet. Es ist die Lebenshaltung von einem Menschen, der davon ausgeht, dass nur Jesus Christus ihn als Ziel von seinem Leben bringen kann. Die Botschaft von Jesus teilt die ganze Menschheit in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe geht den Weg von der Selbsterlösung, von der eigenen Anstrengung und die andere Gruppe den Weg vom Glauben. Wenn wir zurückdenken zum vorher gelesenen Bericht von der Kreuzigung von Jesus, dann sind dort auch Leute aus beiden Gruppen vorgekommen. Später gehören zu der Gruppe der Selbsterlöser. Sie identifizieren sich nicht mit Jesus, er ist ihnen egal. Und sie meinen auch, dass sie ihn nicht brauchen. Der römische Hauptmann dagegen, der für die Durchführung der Kreuzigung verantwortlich war, war anders. Auch wenn er, wie gesagt, vermutlich am Anfang gleichgültig war gegenüber Jesus, ist doch bei ihm etwas passiert, wo Jesus gestorben ist. Ihm ist bewusst worden, dass Jesus mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch. Und er hat bekannt, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Dass er als Römer Jesus Gottes Sohn genannt hat, bedeutet, dass er Jesus eine Autorität zugestanden hat, die über allen Menschen und auch über ihm gestanden ist. Weil im Römischen Reich hat auch der Sohn vom Kaiser oder der Kaiser selber ist als Sohn Gottes genannt worden, quasi von den Göttern gekommen und ist als Gott verehrt worden. Wenn er gesagt hat, der Römer gesagt hat, Jesus ist Gottes Sohn, dann hat er gesagt, der ist über mir, vor dem muss ich mich verantworten. Die Bibel erzählt nicht mehr über den Hauptmann, aber es wird angenommen, dass das Bekenntnis der Anfang von einem Glaubensweg war. In unserer Minikirche haben wir letzten Sonntag über folgende Grafik diskutiert. Jetzt die von Personen kommen, habe ich euch das ausgedruckt, weil ihr das vielleicht nicht so gut gesehen da vorne. Wir haben das ein bisschen probiert aufzuzeichnen, was der Paulus da lehrt über Werk und Glauben. Wir haben unten den Mensch und dann haben wir oben das Ziel, die Gerechtigkeit. Wir haben dort den Graben von der Sünde. Und wir haben zwei Wege. Links den Weg von der Werk, von den eigenen Anstrengungen, versuchen, besser zu werden, es besser zu machen, um das Ziel zu erreichen. Aber das geht nicht. Das sagt der Paulus, das geht nicht. Das scheitert an der Sünde. Und rechts den Weg vom Glauben an Jesus, wo es noch eine Brücke gibt über den Graben und wo zum Ziel führt. Ich habe vorher schon vom Lebensziel geredet, davon, ob wir als Ziel von unserem Leben kommen oder wie wir dort ankommen. In unserem Text braucht der Paulus das Bild von einem Gericht, in dem der Mensch der Anklagte ist, Gott der Richter und die Sünde eben das Problem. Natürlich ist es das Ziel des Anklagten, dass der Richter ihn von der Anklage freisprechen wird und von der Öffentlichkeit als unschuldig erklären wird. Die Bibel redet auch davon, dass das Lebensziel des Menschen das ewige Leben mit und bei Gott ist. Weil nur in der Verbindung mit dem Schöpfer und in der Beziehung zu ihm wird unser Leben zu seinem eigentlichen Sinn finden. Also, wir müssen jetzt das einfach mal, das Bild vom Gericht ist vielleicht auch ein bisschen ungewohnt für uns, weil wir sind ja alles anständige Bürger, wir kommen normalerweise nicht mit der Polizei, mit dem Gericht in Konflikt, nehme ich an. Aber wir müssen uns jetzt das einfach mal vorstellen, das Bild vom Gericht wird wie als Bild für unser Leben gebraucht und das Ziel ist eigentlich Freispruch. Der Freispruch von der Schuld. Viele Menschen, auch Christen, haben Mühe mit dem Text, weil sie es unfair finden, dass ihnen da so eine schlimme Sündhaftigkeit unterstellt wird. Sie sagen dann zum Beispiel, halt, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich habe nichts gemacht, für das mich ein Gericht könnte verurteilen oder müsste verurteilen. Ich bin ein anständiger Bürger. Und der Einwand, der wird jetzt einfach mal so stehen lassen und nur dazu sagen, dass Gottes Gericht höhere Anforderungen an uns stellt als menschliche Gericht. Und weil es im Römerbrief steht und weil der Römerbrief so ein wichtiges Dokument ist, schlage ich vor, dass man das einfach einmal so loset und auf uns wirken lässt, wenn der Paulus das so sagt, statt das zu verneinen oder davor zu flüchten. Dass Gott ein Richter ist und dass er die Welt richten wird, das wird nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen im Neuen Testament ausgesagt, und gehört fest zum christlichen Glauben dazu. Er ist ein Richter, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er ist aber kein unbarmherziger oder unfairer Richter und er freut sich nicht, Menschen zu bestrafen. Er ist nicht auf das aus, sondern er ist vollkommen gerecht und auch total unparteiisch. Im Römerbrief in Kapitel 2 heißt, dass er geduldig, freundlich und nachsichtig ist. Er will eigentlich gar nicht mehr verurteilen. Weil er aber gerecht ist, kann er nicht alles durchgehen lassen. Er kann nicht erlauben, dass Menschen einander schaden, sich selber schaden, die Natur zerstören oder andere schlechte Sachen machen. Die erste Tatsache, dass Gott Richter ist, müssen wir akzeptieren, wenn wir an Jesus glauben wollen. Gott ist ein gerechter Richter und er ist auch unser Richter. Wir werden uns vor ihm verantworten für alles, was wir gemacht und was wir nicht gemacht haben. Die Aussage von Paulus ist da einfach einmal, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, so gut, so rein, so heilig zu leben, dass wir vor Gottes Gericht bestehen könnten. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, schreibt der Paulus im Vers 23. Zwar sieht es bei der einen schlimmer aus und bei der anderen ganz plausibel, wenn man es rein menschlich anschaut. Doch Gott, der die Herzen kennt, kennt uns wirklich. Und in dieser Hinsicht, sagt der Paulus, da sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und kommen eben nicht dort hin, aus eigener Anstrengung, wo Gott kann sagen, mol, du bist gerecht, ich kann dich annehmen. Ich weiss, das ist ein unschönes Urteil, das da über alle Menschen und über die Menschheit als Allgemeines verhängt wird. Es erzeugt keine positiven Vibes und es schmeichelt unserem Stolz nicht. Aber in Gottes Augen sind wir eben nicht die grossen Player, denen er Respekt zollen sollte. In seinen Augen sind wir eher wie ein Angeklagter, der auf hoffnungslos verlorenem Posten steht, weil es leider nichts zu rütteln gibt an seiner Schuld. Gott möchte uns gerne freisprechen, er hat Verbarmen mit uns, aber er kann nicht einfach so über unsere Schuld hinweggehen. Nehmen wir ein anderes Bild, um uns die Sache vorzustellen. Das Bild von einem Mitarbeiter und seinem Arbeitgeber. Stellen wir uns einen Mitarbeiter vor, der gut angefangen hat mit seiner neuen Stelle und Einsatzbereitschaft und auch ein paar andere Qualitäten gezeigt hat. Doch nach ein paar Monaten lädt er nach. Er geht manchmal ganze Tage einfach nicht arbeiten, ohne sich abzumelden. Und während der Arbeitszeiten braucht er Zeit für private Angelegenheiten, für lange Telefongespräche und so. Er hält seinen Teil vom Arbeitsvertrag nicht ein. Und weil er eben nicht präsent ist oder in der Präsenzzeit nicht arbeitet. Trotz mehrmaliger Warnung und diverser Gespräche ändert er sein Verhalten nicht. Und der Arbeitgeber, der seinem Mitarbeiter gerne eine Zukunft in seinem Betrieb ermöglicht hätte, sieht sich irgendwann gezwungen, um den Arbeitsvertrag aufzuheben und den Mitarbeiter zu entlassen. Er sieht zwar, dass der Angestellte ernsthafte Probleme hat und sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, und würde ihm schon gerne helfen, aber er kann im Blick auf die anderen Angestellten nicht durchgehen lassen, dass der Mitarbeiter seine Grosszügigkeit ausnutzt und auch, weil das auch auf Kosten der anderen Mitarbeiter geht. Er ist gezwungen, Konsequenzen zu ziehen. Bei Gott und den Menschen geht es um mehr als um ein Arbeitsverhältnis, das ja eh nach ein paar Jahren spätestens mit der Pensionierung wieder aufgehoben wird. Bei Gott und den Menschen geht es um unsere ewige Zukunft, um die Entscheidung, ob wir die Ewigkeit mit Gott, der Quelle vom Leben, verbringen werden, ob wir mit ihm verbunden werden sie in Ewigkeit, ob wir in der ewigen Trennung von Gott, im ewigen Tod verkümmern. Gott möchte das nicht. Er möchte nicht, dass er uns kündigen muss. Aber leider haben wir Menschen darin versagt, unsere Seite vom Vertrag einzuhalten. Das ist die Aussage, die Paulus da macht. Da wird unsere Geschichte mit Gott enden, wenn Gott uns nicht einen anderen Weg gezeigt hätte, nämlich den Weg vom Glauben. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, schreibt der Paulus im Vers 22. Gott hat einen Weg gefunden im stellvertretenden Tod von seinem Sohn Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn auch das makellose Opferlamm. Wir könnten uns in unserem Bild als der vollkommene Angestellte vorstellen. Durch das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, hat er den Anspruch von Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Im Bild gesprochen, all das, was der Angestellte seinem Arbeiter schuldig geblieben ist, die Fehlzeiten, ist dem Arbeitgeber dadurch zurückerstattet worden. All das, was wir Gott schuldig geblieben sind, ist Gott durch Jesus Christus zurückerstattet worden. Und zurück zum Bild vom Gericht. Beim letzten Gericht wird jeder Mensch, der Jesus Christus glaubt, nicht mehr auf der Anklagebank erscheinen müssen, sondern er ist bereits freigesprochen. Er hat den Status gerecht, beziehungsweise Gott nicht schuldig geblieben, erhalten. Und wenn wir zurückdenken an Osterbericht, dann können wir uns von dem Bild vom Gericht her auch vorstellen, wieso Jesus am Kreuz sich von Gott verlassen gefühlt hat. Er gesagt hat, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Das hat damit zu tun, dass Jesus tatsächlich stellvertretend für uns verurteilt worden ist. Er hat die Sünde von allen Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben, auf sich genommen und ist so vor Gottes Gericht erschienen. Weil er selber keine Sünde gehabt hat, ist er ein annehmbares Opfer gewesen, wo der Gerechtigkeit Gottes volle Genüge hat können tun. Das Opfer hat Gott angenommen. In dem Moment, wo Jesus Christus so vor dem göttlichen Richter erschienen ist, hat Gott sich für einen Moment von ihm abwenden. Er hat ihn nicht annehmen können, sondern hat ihn verurteilen. Und erst nachher, wo Jesus auferstanden ist und wieder zum himmlischen Vater aufgefahren ist, ist er in Ehre aufgenommen und sein Name zum höchsten Namen erhoben worden. Darum hat Jesus die Gottverlassenheit erlebt, weil er stellvertretend für alle Menschen das Gericht auf sich genommen hat und die Gerechtigkeit wiederhergestellt hat, die wir verloren haben. Die Gedanken zum Opfer von Jesus führen uns auch nochmal zum verrissenen Vorhang im Tempel. Der Tempel war der Ort, wo die Israeliten ihre Tieropfer dargebracht haben. Schon in dem Kult der Tieropfer war der Gedanke vom stellvertretenden Opfer vorhanden gewesen. Ein Tier, zum Beispiel ein Lamm, ist geopfert worden, um die Sünde von einem Menschen zu sühnen. Weil Sünde entfremdet und trennt den Menschen von Gott. Doch das war eigentlich nur ein Bild gewesen und die Distanz und Trennung zu Gott ist erhalten geblieben. Der heilige Raum hat nicht betreten werden von den Menschen. Erst als Jesus sich als vollkommenes Opfer hingegeben hat, wo ist die Sünde von uns wirklich gesühnt worden und als Zeichen dafür ist der Vorhang verrissen. Die Distanz zu Gott ist aufgehoben worden. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, die eigentlich ja in diesem Text behandelt wird. Was müssen wir machen, um vor Gott gerecht zu werden, um das Lebensziel erreichen, das er für uns erdenkt hat? Wir müssen nicht das machen, was wir natürlicherweise denken. Wenn es darum geht, irgendwelche Ziele zu erreichen im Leben, dann denke ich normalerweise an Leistung. Es ist ja auch so, ich muss etwas leisten, um eine Ausbildung abschliessen, um einen Auftrag gut erledigen, um einen Wettkampf zu gewinnen, um meine Arbeitsstelle zu behalten. Da muss ich etwas leisten. Von nichts kommt nichts, sagt man nicht zu Unrecht. Aber bei dieser Sache mit Gott und dem ewigen Leben ist es anders. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, mit Gott verbunden zu sein, schon jetzt und auch in Ewigkeit, dann müssen wir uns nicht anstrengen, um bessere Leistungen zu erbringen. Wir müssen etwas anderes machen. Nämlich unser ganzes Vertrauen zusammennehmen und auf den setzen, der die erforderliche Leistung für uns erbracht hat. Auf Jesus Christus. Dazu gehört natürlich das Eingeständnis, dass wir in dieser Sache aus eigener Kraft nicht imstande sind, das Ziel zu erreichen. Das ist eine Kapitulation. Wir kapitulieren, indem wir Gott dem Richter Recht geben. Wir sagen, ja, du hast recht, ich bin nicht imstande, genug gut, heilig und rein zu leben, um deiner Gerechtigkeit zu genügen. Aber wir bleiben nicht da dabei stehen, sondern sagen weiter, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um das zu leisten, was ich nicht leisten kann. Danke, dass du mir durch ihn deine Gerechtigkeit schenkst und mich gerecht machst. Ich weiss jetzt nicht, für die einen ist die Botschaft vielleicht neu und für die einen ist sie sicher auch nicht neu, sondern altbekannt. Die einen haben von Gott bereits einmal kapituliert, andere vielleicht noch nie. Es gibt auch solche, die die Botschaft bekannt ist, aber sie trotzdem nicht kapituliert haben von Gott. Aber die Botschaft ist eine Einladung an uns alle, ganz unabhängig von unserem aktuellen Standpunkt, zu Gott zu kommen und in diese Kapitulation einzuwilligen und Gottes Geschenk Jesus Christus zu empfangen. Es ist ein grossartiges Geschenk. Es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Darum, wenn du noch nie von Gott kapituliert hast, bist du heute eingeladen, das zu machen. Du kannst das Gott sagen, allein, wenn du mit ihm allein bist, wenn es ruhig ist, zuhause. Du kannst es auch mit jemandem zusammen machen und gemeinsam beten. Manchmal hilft das. Ich bin gern bereit dazu, nach dem Gottesdienst oder auch sonst einmal, darüber zu reden und auch zusammen zu beten. Und wenn du schon mal vor Gott kapituliert hast, gilt die Einladung trotzdem auch dir. Weil unser ganzes Leben als Christen soll, ist so gedacht, dass es auf dem Geschenk aufbaut. Es kommt öppe vor, und ich kenne das von mir selber, dass wir auf dem Weg vom Glauben starten. Und dann geraten wir doch irgendwann wieder so ein bisschen fast unbemerkt wieder ein bisschen da über zu dem Weg von der Werk. Wir leben mit Jesus, wir setzen uns ein für die Kirche, für andere Menschen, wir beten und lesen in der Bibel, wir machen Sachen, die wir als Christen machen, das sind alles gute Sachen, sogar sehr gute Sachen, die dazugehören zu einem Leben als Christ. Doch es kann sein, dass unser Fokus plötzlich verschoben wird. Plötzlich schleicht sich der Gedanke ein, wenn ich so viel mache für Gott, dann ist es bestimmt sehr zufrieden mit mir. Aber wenn ich das nicht mehr machen würde, wäre er vielleicht böse auf mich oder würde vielleicht sagen, ja, dann will ich dich nicht mehr haben. Und dann werden plötzlich die Werke wieder, wird das, was wir machen, was wir einsetzen, was wir tun, plötzlich wieder ganz wichtig und plötzlich wieder zum Weg, wo wir denken, mit dem kann ich zu Gott kommen oder kann ich ans Ziel kommen. Der Gedanke kann Christen dazu treiben, immer mehr und mehr für Gott zu arbeiten, was im schlimmsten Fall zu Erschöpfung, Burnout, kaputten Familien und anderen zerstörten Beziehungen führen kann. Das ist ein frommer Leistungswahn und das ist nicht das, was Gott will. Es gibt den Leistungswahn aber auch in nicht frommer Variante. Dass man das Gefühl hat, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr leisten, damit es gut ist. Gott will das nicht. Er will, dass wir uns von ihm beschenken lassen. Dass wir das Wesentliche von ihm empfangen. Das Wesentliche ist, dass wir von ihm gerecht sind, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen, dass wir ewiges Leben zugesprochen bekommen von ihm. Und das schenkt er uns durch den Glauben an Jesus Christus. Egal, ob wir ganz neu an Jesus glauben oder ob wir schon 50 Jahre mit ihm unterwegs sind und ihm dienen. Das Wesentliche können wir uns nicht verdienen. Wir müssen es uns schenken lassen. Mit dieser Kapitulation von Gott hört das Leben aber nicht auf. Nur der Kampf gegen das Leben hört auf. Das Leben selber fängt erst richtig an. So wie bei den Frauen am Grab, denen die Engel die Auferstehung von Jesus verkündigt hat und ihnen den Auftrag gegeben hat. Geht und erzählt es den Jüngern. Es ist jetzt nicht fertig. Es geht weiter. Ja, jetzt geht es erst richtig los.